Wir haben im Studio Hannes von Recht auf Stadt. Recht auf Stadt, das ist ein hehrer Anspruch. Ein Recht haben wir ja eigentlich nicht auf die Stadt, aber man trägt das moralisch vor und sagt, es wäre doch schön, wenn wir eins hätten. Was für ein Recht hätte man sich denn wünschen können bezüglich des neuen Bebauungsplanes oder des alten Bebauungsplanes?
Naja, was man sich hätte wünschen können, ist, dass die Entwicklung, die sich hinsichtlich dieses Bebauungsplanes nun abzeichnet, nicht stattgefunden hätte. Ich glaube, man muss, um zu verstehen, worum jetzt gerade diskutiert wird, tatsächlich nochmal einen Sprung wirklich 25 Jahre zurück machen, weil das ist ja total komisch.
25 Jahre zurück?
Tatsächlich 25 Jahre zurück. Dieser Bebauungsplan, der jetzt in einer Debatte ist, wo es darum geht, was ist die Zukunft des Studentenwohnheims in der Breiten Straße, der trägt die Nummer 1. Das ist der Bebauungsplan Nummer 1. Das ist kein Zufall, dass der die Nummer 1 hat. Das ist, an diesem Bebauungsplan wird gearbeitet. Seit Jahren, also mittlerweile seit Jahrzehnten.
Weißt du den genauen ersten Entwurf?
Ich weiß nicht genau, wann der erste Entwurf ist, aber sozusagen das politisch entscheidende Event, auf das der zurückgeht, lässt sich bestimmen. Und zwar hat es 1990 einen Stadtverordnetenbeschluss gegeben nach der Wende in der DDR. Und in Potsdam, das muss man halt immer wieder in Erinnerung rufen, hat in diesen ganzen Auseinandersetzungen 89-90 Stadt eine ganz wichtige Rolle gespielt, weil es hier auch verschiedene, also weil sich an Städtebau in Potsdam schon in der Situation ganz viele ideologische und politische Fragen festgemacht haben. Und 1990 haben die Stadtverordneten einen Beschluss gefällt, der so sinngemäß sagt, dass man jetzt versucht, wo es möglich ist, sich den historischen Stadtgrundrissen wieder anzunähern.
90, das heißt also noch vor dem 3. Oktober oder danach?
Ich würde sagen noch davor.
Das heißt noch zu
DDR-Zeit.
Kaminski?
Ja, und ja, das ist noch vor der Wiedervereinigung meines Erachtens. Schon, also
das wundert mich, dass man derart reaktionäre Dinge gedacht hat einer Bewegung der Erneuerung.
Naja, diese Bewegung der Erneuerung war in Potsdam ja immer schon sehr speziell. Also ein großer Teil, das sieht man ja heute zum Beispiel, eine Folge davon ist ja, dass die Potsdamer Grünen so ein reaktionärer Haufen sind. In Potsdam ging es einem gewissen Teil dessen, was wir heute so, sag ich mal, als Bürgerrechtsbewegung bezeichnen, nicht um Bürgerrechte, ja, um demokratische Freiheiten, sondern denen ging es tatsächlich darum, primär, dass die Zeugnisse der Residenzstadt Potsdam verfielen oder zerstört wurden, staatlicherseits aus ideologischen Gründen, aus pragmatischen Gründen, aus Fehlplanung, was weiß ich.
Oder aus humanistischen Gründen.
Das würde ich unter ideologische Gründe, also aus, oder politische Gründe, dass man sagt, gut, aus politischen Gründen gestalte ich Stadt um. Und Potsdam hat ja tatsächlich eine gravierende Umgestaltung während der DDR erfahren. Man hat ja diese Residenzstadt, aus den Ruinen dieser Residenzstadt wirklich versucht, eine sozialistische Bezirksstadt zu machen und hat das Stadtzentrum auch mit Repräsentationsbauten der neuen Ordnung versehen. Das Merkur-Hotel, die Fachhochschule, da sind ja eine ganze Reihe von Gebäuden, die Neustädter Havelbucht, da ist ja eine ganze Reihe, die Bibliothek, der Staudenhof, da ist tatsächlich ja bewusst das Theater, was vor Vollendung abgerissen wurde. Da ist ja tatsächlich, sag ich mal, systematisch das Stadtzentrum umgebaut worden, um diesen Charakter der Stadt an der Stelle auch zu verändern. Und 1990 sagt man, okay, jetzt haben wir dieses System überwunden. Jetzt wollen wir uns wieder der historischen Stadtstruktur annähern. Und diese Entscheidung wird seither genommen und gesagt, das ist die dogmatische Festlegung, dass wir den historischen Stadtgrundriss wiederherstellen. Also uns nicht annähern, sondern nach 25 Jahren ist der Mythos, die Stadtverordneten hätten damals beschlossen, wir stellen quasi die historische Innenstadt wieder her. Und ein Teil der Innenstadt ist halt, sag ich mal, der wirklich auch städtebaulicher Gestaltung hart, ist die Ecke zwischen Yorkstraße und Breite Straße, dieser Streifen. Das sieht ja heute noch, sag ich mal, aus wie ein vermüllter Hinterhof. Dann haben da irgendwann mal irgendwelche rechten Offiziere ihr Glockenspiel hingestellt für die Garnisonkirche. So, und mit dem, also einer der ideologisch extrem wichtigen Punkte ist, dass an dieser Stelle ja die Garnisonkirche wieder aufgebaut werden soll. Und in diesem Zusammenhang gibt es halt auch die Vorstellung, wir bauen rund um diese Kirche halt Stadtstruktur wieder auf. Das heißt, es geht um die Gestaltung des Platzes gegenüber der Dortoschule, die Plantage, wo halt in Zukunft keine sportliche Nutzung mehr stattfinden soll. Es geht um den Wiederaufbau des Langen Stalls. Das ist war so ein Exerziergebäude, also so eigentlich eine große Halle, in der Soldaten geübt haben. Die steht nicht mehr. So, und jetzt, sag ich mal, und das daran sieht man, wie Stadtplanung in Potsdam stattfindet. Da gibt es sozusagen einen Streit zwischen, sag ich mal, der vernünftigen Fraktion, ja, die sagt, okay, wir bauen ein Gebäude in der Form des Langen Stalls, das aber einer modernen Nutzung, was weiß ich, das in der Wohnung drin oder Büros oder was weiß ich, stattfindet. Und, sag ich mal, der Taliban-Fraktion irgendwie, die tatsächlich mehr oder weniger identisch ist, also, oder man, das lässt sich benennen mit, sag ich mal, außerparlamentarisch Mitte schön, innerparlamentarisch sind es die Grünen, die das ganz stark vertreten. Nein, wir bauen wieder genau diese Exerzierhalle auf, für die es keinen Sinn mehr gibt. Ja, irgendwie Militär übt heute anders, man braucht an dieser Stelle so eine große, lange, leere Halle nicht. Dann denkt man sich, okay, dann wird da gesagt, ja, dann können wir ja eine Kunstausstellung drin machen, aber dann geht es darum, tatsächlich die originalgetreu diesen langen Stall aufbauen. Jedenfalls dieses, ja, noch, sag ich mal, relativ unberührt daliegende Sahnestück Potsdamer Stadtlandschaft, das wirklich, da, wo noch gestaltet werden kann, wo man wirklich Städtebau auch für die nächsten Jahrzehnte machen kann. Wie das aussehen soll, das soll in diesem Bebauungsplan Nummer 1, ja, Bebauungsplan Nummer 1, weil der erste ist, an dem seit 25 Jahren gearbeitet wird, festgelegt werden. Und da, der soll jetzt langsam mal, an dem wird halt die ganze Zeit gearbeitet, jetzt in Rechtskraft überführt werden. Und da findet dann Dienstag als einer der Schritte auf dem Weg dahin die Diskussion im Bauausschuss und die Abstimmung im Bauausschuss der Stadt Potsdam drüber statt. Und im Zuge dieses ganzen Dings, wir rekonstruieren die historische Innenstadt, wird dann halt auch gesagt, okay, und eines Tages, wenn der Bestandsschutz für das Gebäude des Studentenwohnheims abläuft, muss das halt auch weg. So, das ist...
Bevor wir nochmal den Bauausschuss uns anschauen, du sagst immer soll. Da höre ich raus, dass dieser Bebauungsplan Nummer 1 vielleicht auch gar nicht so detailliert war, wie er denn ausgelegt wird. Du sagtest auch, der Mythos von der kompletten Rekonstruktion des Grundrisses und so.
Na, das hat sich im Laufe der Jahre verdichtet. Also aus diesem Beschluss, also so ein Bebauungsplan ist ja schon eine relativ detaillierte Angelegenheit, sozusagen. Aber aus dem ursprünglichen Beschluss, wir nähern uns der historischen Stadtstruktur wieder an, hat sich halt in den letzten 25 Jahren, sag ich mal, der politische Standpunkt gebildet in maßgeblichen Teilen dieser Stadt. Wir stellen die historische Innenstadt wieder her. Und diese Idee sozusagen wird im Bauausschuss in Recht gegossen. Mhm. Das sichert dann der Bauausschuss Recht, nicht im Bauausschuss, im Bebauungsplan in Recht gegossen. Und der Bebauungsplan sichert das dann ab, und sagt, okay, hier kommt das hin, da kommt das hin, so, hier kommt ein Platz hin, der sieht so aus, der kann so genutzt werden.
Gut. Nun sage ich mir, so eine Intention, eine Stadt historistisch wiederherzustellen, also gar nicht mal nur das Historische, sondern das sind ja vor allem Symbole der Macht und der Herrschaft, die es damals ist. Ist ja nicht, man stellt ja keine historischen Arbeiterviertel wieder her oder mittelalterliche Strukturen mit so kleinen Häuschen und das will man ja alles nicht, sondern einen ganz bestimmten historischen Stand, der gar nicht historisch ist, sondern einen bestimmten Gestus trägt und einen bestimmten Stand der Herrschaftsrolle dieser Stadt auch widerspiegelt. Den will man haben. Dazu bekennt man sich positiv. Nun denke ich mir, also klar, die DDR, SED hatte da eine meines Erachtens lobenswerterweise eine ganz andere Haltung dazu, wie auch Berlin-Alex und so weiter. Weg mit dem ganzen alten Schrott. Wir machen eine Stadt für Menschen, das Freiflächen in Innenstädten, was im Kapitalismus nicht möglich ist, wegen Grundstückspreisen und so. Wir können das jetzt. Wir haben die Freiheit, einfach da mal eine große Wiese zu machen oder sonst irgendwas. Gut, dieser Standpunkt ist erstmal aber doch nicht, der kann doch nicht verschwunden sein mit der SED. Da muss es doch irgendwelche, ich nenne sie mal fortschrittliche Linke oder sonst viele Leute geben, die dann diese Situation, wie auch immer die da entstanden ist, 90, aufgreifen und sagen, Leute, lasst uns das wieder rückgängig machen. Selbst wenn wir in der Minderheit sind, aber darum werben und öffentlich die Trommel rühren, dass das wieder wegkommt. Ja, gibt es solche Kräfte?
Ja, natürlich, es gibt in Potsdam natürlich aus den unterschiedlichsten Gründen, ja, von, was weiß ich, DDR-nostalgischen Leuten über kapitalismuskritischen Leuten bis zu, was weiß ich, Leuten, die halt genau eher aus so einer antimilitaristischen Ecke kommen, aus den verschiedensten Motivationen gibt es ja an dieser Idee der Rekonstruktion der Stadt massiven Widerstand. Und die Stadt ist ja an dieser Frage auch gespalten. Nur deswegen hat diese Frage um das Studentenwohnheim ja jetzt so ein Medienecho erhalten, weil das wieder einer der Punkte ist, an denen scharf gekämpft wird und an denen sich wirklich fundamentale Interessensunterschiede, wie diese Stadt aussehen soll, ausformulieren und aufeinanderprallen und da kracht es halt richtig.
Gut, aber gab es denn ernsthafte Vorstöße, diesen Beschluss zu revidieren?
Es gab, also dazu muss man sagen, das hat sich, also die Diskussion hat sich in den letzten Jahren sehr auf, sag ich mal, bestimmte Symbolbauten, ja, das Stadtschloss, die Garnisonkirche fokussiert. Das erklärt jetzt auch so ein bisschen die Aufregung aktuell, weil, also so ein Bebauungsplan ist ein dickes Ding. Und wenn da auf 100, Seite 111 steht, was wir hier machen, heißt in der Endkonsequenz, dass eines Tages dieses Studentenwohnheim da weg muss. Ja, dann wird das halt schnell mal überlesen. Das ist jetzt halt irgendwie vielen Leuten aufgefallen in dem Moment und das erklärt jetzt die Aufregung. Dass der Kampf um dieses Studentenwohnheim sozusagen hat an der Stelle jetzt erst angefangen, was aber nicht so schlimm ist, weil das halt eigentlich nur wieder eine Ausprägung ist der schon bestehenden Konfliktlage, sage ich jetzt mal, Preußenmuseum versus lebendige Stadt und oder moderne Stadt, menschenfreundliche Stadt, was immer man nehmen will. Und das halt nur wieder die Fragestellung nochmal im Detail aufwirft und im Detail zum Konflikt macht.
Okay, also dass man Potsdam oder welche Stadt auch immer nach menschlichen Kriterien gestaltet, das halte ich für unmöglich. Das wird unter diesen Herrschaftsverhältnissen nicht gehen.
Aber man muss es einfordern.
Erstens, um sich selber eine eigene Seelenhygiene zu betreiben, um ins Grab steigen zu können ohne schlechtes Gewissen, das erstens. Und zweitens gibt es ja immer noch die Möglichkeit gewisser Kompromisse, dass Leute aus welchen Gründen auch immer, architektonische Gründe, praktische Gründe, meinetwegen auch kommerzielle Gründe, die gegen den Historismus sprechen, kann ja auch sein, dass man irgendwo einen Kompromiss findet. Zum Beispiel, wenn man diese eklige Kirche nicht hat, dann, wie ich dich vorhin verstanden habe, könnten sich bestimmte Folgekonzepte, die, also wenn man sagt, man will die Kirche umbauen, wenn die aber gar nicht da wäre, dann hat man vielleicht mehr Freiheiten zu argumentieren.
Auch. Das Problem ist an dieser, es ist ein, ich zitiere mal Calvin und Hobbes, es ist ein Krieg der Werte, rationale Diskussionen sind aussichtslos, Kompromisse können nicht gemacht werden. Es ist tatsächlich so, dass an dieser Stelle kein Kompromiss möglich ist, weil auf der einen Seite steht, sag ich mal, ein Konglomerat aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, das sagt, das genau aus einer Mischung aus ökonomischen, ideologischen Motiven sagt, wir bauen diese historische Innenstadt wieder auf und stellen da eine bestimmte Form von Stadtstruktur auch wirtschaftlich her. Andererseits manifestieren wir damit auch einen Sieg, ja, den Sieg, sag ich mal, über die Phase des deutschen Realsozialismus, die Überwindung der DDR und des DDR-Städtebaus. Also da geht es tatsächlich darum, in Stein einen gesellschaftspolitischen Sieg, den man glaubt, errungen zu haben, zu manifestieren. Und das ist nicht verhandelbar. Alles. Und dazu muss man halt sagen, die ideologischen Stichwortgeber dieser Entwicklung sind dermaßen fanatisiert, dass sie, sag ich mal, jeden Schritt des Kompromisses verstehen als Abweichen von diesem Sieg, als Eingeständnis, wir haben vielleicht doch nicht gewonnen. Und ein Kompromiss in diesen ganzen städtebaulichen Sachen wird erst möglich sein, wenn die an einer entscheidenden politischen Lage, und so wie es aussieht, ist das im Moment die Garnisonkirche, eine Niederlage erleiden und man verhindern kann, dass so ein städtebauliches Projekt stattfindet. Also erst, wenn man tatsächlich endgültig verhindert hat, dass die Garnisonkirche wieder aufgebaut wird und, sage ich jetzt mal, der mitteschönen grünen SPD, der Stadtschlosskoalition klar wird, okay, wir sind mit diesem Konzept des Städtebaus hier gescheitert, dann eröffnen sich Räume, in denen über Kompromisse städtebaulicher Art verhandelt werden kann. Vorher ist das nicht möglich.
Deine Einschätzung überrascht mich ein wenig. Also ich kenne das ja aus den 90er Jahren, diesen, wie du es nennst, Fanatismus, dass man auf alles, was irgendwie nach DDR auch nur riecht, draufpisst. Also richtig, also das ist jetzt keine drastische Formulierung. Ich kann mich da an Sätze erinnern, die haben mir den Mund offen stehen lassen, wie Leute darüber geredet haben. Und gleichzeitig aber alles, was aus der Nazi-Zeit dann wieder schön angemalt hingestellt wird. Also da hat man nicht die geringsten Hemmungen. Also da gibt es eine Identifikation mit dem Deutschen, mit dem Deutschnationalen, mit dem Reichsdeutschen, mit der Tradition. Und die DDR als etwas, das es in Frage gestellt hat, dass Deutschland in der Form existiert, das war ja auch für viele Nationalisten ein ganz großer Affront. Gar nicht mal der Sozialismus überhaupt, diesen Teil einfach rauszunehmen. Und nun, also auf der historischen Ebene Betrachtung der SED-Geschichte und so weiter, kenne ich das ja auch. Aber nun gibt es vermehrt junge Historiker zum Beispiel, die, also ist jetzt nicht Architektur, Historie, die gucken sich das einfach an, die müssen irgendwie eine Doktorarbeit schreiben, kommen irgendwie aus dem Westen oder ganz woanders her und sagen, aha, das und das steht hier drin und gehen ganz unvoreingenommen, ohne Partei zu ergreifen, sagen die, pass mal auf, das war so und so. Das haben die sich so und so gedacht und das kam in euren Überlegungen mit keiner Silbe vor. Warum nicht? Solche Fragen stellen die und zu solchen Ergebnissen kommen die. Und da wäre jetzt meine Idee gewesen, dass nach 25 Jahren doch auch im Bereich der Architektur sich die Lage entspannt hat.
Nee, ganz im Gegenteil. In Potsdam hat sie sich eher verschärft, gerade weil das halt nach Ende der DDR hier ein anhaltender Punkt der Debatte in der Stadt geblieben ist. Weil es Widerstand dagegen gibt, gegen den historisierenden Umbau. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir bewerten die DDR-Baugeschichte, die DDR-Stadtplanung, wir bewerten die mal neu, wir gucken uns mal an, ja, irgendwie, was ja in der tatsächlich Architekturgeschichtsschreibung der Schlagwort Ostmoderne und so weiter getan wird. Wenn man das jetzt anerkennen würde und sagen, wir gehen mal hin und gucken, was davon bewahrenswert ist. Und wir gucken dahin, was tatsächlich da an Ideen, also nicht nur an Gebäuden, sondern an Ideen und so weiter dann wäre das das Eingeständnis, wir haben hier in dieser Stadt eine fundamentale politische Niederlage beim Kampf darum, wie diese Stadt in 25 Jahren aussehen soll, erlitten.
Und meinst du, dass
dieses Eingeständnis wird es so ohne Zwang nicht geben?
Meinst du, dass vielleicht auch der Umstand, dass es eben einen gewissen Widerstand gegeben hat, dazu führt, dass eine Möglichkeit dadurch sich eröffnet, sich zu profilieren, sich politisch zu profilieren und dass man einen Schauplatz damit schafft, einen Kriegsschauplatz um gegen die Linken oder gegen keine Ahnung wen.
Nee, das sehen die Betroffenen tatsächlich als persönliche narzisstische Kränkung, wenn jemand kommt und sagt, Momang, Leute, so wie ihr euch die Stadt vorstellt, wollen wir sie aber nicht haben und wir wollen da auch mitreden. Da geht es gar nicht um Profilierung oder so weiter. Die sind persönlich eingeschnappt und beleidigt und denken sich, wieso kommen hier Leute mit Ideen, die wir vor 25 Jahren für tot besiegt und erledigt erklärt haben, ein für alle Mal. Wieso kommen so eine Leute jetzt an und sagen, nö, wir wollen hier mitreden, wie so eine Stadt auszusehen hat. Da sind die durch die Bank weg persönlich beleidigt und
was mich auf wundert, ich kann mich noch daran erinnern, die Zeiten in der Lindenstraße, die verschiedenen Bürger bewegten Parteichen oder was auch immer das war. Über uns war Argus.
Ja.
Und Argus, dachte ich mir, die waren immer mit den Grünen zusammen. Die wollen so ein bisschen fortschrittliche Sachen reinbringen. Aber ich habe mich eigentlich, ehrlich gesagt, nie für deren Inhalte interessiert, weil wir eigene Sorgen hatten, Vereinigte Linke, da unten drunter. Und du würdest Argus auch eher in die konservative
Ecke stecken? Argus ist genau, die sahen alle aus wie Hippies. Ja, irgendwie, wenn man sich irgendwie, was weiß ich, irgendwie Fotos von Platzek damals anguckt, ja, mit Fusselbart und Fusselpullover und so. Aber faktisch haben die, sage ich mal, das Unbehagen der alten Potsdamer, also der ganz alten Potsdamer, der Potsdamer der Residenzstadt, sei mal artikuliert an, ja, am Verschwinden des Charakters, des preußischen Charakters dieser Stadt oder des feudalistisch-preußischen Charakters dieser Stadt.
Eigenartig. Ich hatte mal, es gab ja auch Diskussionen um diesen komischen Kanal, der da wieder ausgebuddelt worden ist. Und dann stand ich mal vor dem Kanal mit Freunden, wollte ihnen das so erklären. Und dann kam aber auch so Leute, die waren so 10 Jahre älter als wir, und sagten, ja Mensch, wir sind hier mit in dem Verein, der das vorangebracht hat und wir sind noch in den 60er Jahren oder 50er Jahren mit einem Paddelboot einmal rumgefahren und das fanden wir schön, dass hier so eine Insellage entstanden ist und hatten wieder ein ganz anderes Motiv und waren ganz begeistert, aber ich meinte, dass sie doch irgendwo sich für eine ganz andere Sache einspannen lassen.
Naja, natürlich, ich meine, das sind natürlich immer, da rennt immer die Oma mit, die erzählt, oh Gott, ja, irgendwie die Garnisonkirche, da bin ich getauft worden, ach Gott, ja, und ich habe Stadtschloss vor Augen, irgendwie, wie ich da mit 5 Jahren irgendwie da vorbeigegangen bin und gestaunt habe, dass da so ein großes Haus ist. Die Leute gibt's immer, so, und dann wird immer so getan, als ob es um eine emotionale Frage geht. Aber wie gesagt, es geht ganz klar darum, können in der breiten Straße noch Studenten wohnen, können auf der Plantage noch die Schülerinnen und Schüler von der Dorte-Schule Sport machen, wer darf sich wie in der Stadt aufhalten. Persönlich habe ich gegen den Stadtkanal überhaupt nichts. So eine Wasserfläche in der Stadt, alles sehr hübsch. Ja, so, das ist gar nicht der Punkt. Sondern das ordnet sich halt ein in dieses Ding, wir bauen uns hier unser Fantasie, Preußentum wieder. So. Also ich meine, da wird ja auch nicht darum, also so ein Stadtkanal, ja, ich meine, der hatte mal die Aufgabe, Abwässer aus der Stadt zu leiten, ja. Da wird ja auch gar nicht darum gefragt, okay, machen so eine städtebaulichen Strukturen, die technisch überholt sind, die keinen Sinn mehr haben. Zum Beispiel, ja, könnte man sagen, irgendwie aus ästhetischen Gründen und wenn man dann vielleicht durch die Stadt paddeln könnte, hätte so ein Kanal ja vielleicht doch Sinn. so, wenn man auf der Ebene diskutieren könnte, ja, dann wäre es ja was anderes, aber das kann man ja leider nicht.
Und es sind ja mittlerweile auch viele Leute hergezogen aus dem Westen oder wenn sie ihren Studienabschluss gemacht haben, wollen hier oder in Berlin irgendwas machen. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass da nicht auch Leute dabei sind, die gar nicht mal sozialistisch, aber so Ideen der Moderne in den 20er Jahren mitbringen und sagen, hey, was macht ihr hier für einen Schrott?
Ja, natürlich gibt's. Und die Leute gibt's, aber die haben nichts zu sagen.
Und können sich auch nicht etablieren, durchsetzen und.
Nee, ich meine, das sind ja Leute, also nicht zu sagen, ist vielleicht falsch. Also ich meine, aus dem Milieu gibt es natürlich auch Widerstand, also gegen diesen Preußenfimmel. Das ist hier wirklich ja ein heißes Eisen und da kämpfen, sag ich mal, ja nicht zwei homogene Lager miteinander, sondern, sag ich mal, wenn man die grobe Trennlinie Pro und Contra Wiederherstellung der historischen Innenstadt zieht, dann ist jedes Lager in sich nochmal an den verschiedenen, durch Herkunft, Interessen, Biografie und so weiter durchaus unterschieden. Also das ist sehr spannend.
Okay. Sag mal, dieser Bauausschuss, wie würdest du einschätzen, was hängt da dran? Wie stark und folgenreich ist diese Weichenstellung, die da passiert?
Das ist eine Vorentscheidung. Im Bauausschuss sitzen die Fachpolitiker, die Baupolitik-Experten der Fraktionen. Normalerweise wird so eine Entscheidung vom Bauausschuss dann durchaus auch durch die Stadtverordnetenversammlung bestätigt. Das muss in dem Fall nicht so sein, weil wenn der Widerstand jetzt groß genug ist, der Aufschrei groß genug, vielleicht durchaus, sei mal auch nochmal andere politische Gesichtspunkte eine Rolle spielen in der Stadtverordnetenversammlung, anders entschieden wird. Ich würde die Vorentscheidungswirkung jetzt praktisch nicht zu hoch hängen. Symbolisch ist das eine wichtige Entscheidung und ich sag mal so, wenn man sich jetzt auf das Studentenwohnheim fokussiert, das kann ich verstehen, aber wichtig wäre es auch auf die Plantage zu gucken, auf den Sportplatz zu gucken und das, sag ich mal, diesen Bebauungsplan und die dahinterstehenden Ideen als Gesamtes zu nehmen, als Gesamtes zu kritisieren und versuchen, als Gesamtes zu verändern.
Weißt du denn um die Zusammensetzung des Bauausschusses?
Ja, wie gesagt, da sitzen gibt es einen Proporz.
Also von den Trends, wie die Leute so drauf sind, Pro und Contra?
Naja, ich meine, das ist bildet sich nach Proporzsystem sozusagen wie in einer Stadtverordnetenversammlung ab. Grundsätzlich pro, mit einer Mehrheit pro Wiederherstellung, auch einer ganz soliden Mehrheit pro Wiederherstellung der historischen Innenstadt. Wie gesagt, an der Stelle kann das natürlich jetzt sein, wenn da der Druck zu hoch wird und man sagt, okay, ums Studentenwohnheim würde es erst in 25 Jahren gehen, machen wir vielleicht da ein symbolisches Zugeständnis und verjagen dafür die sporttreibenden Kinder von der Plantage.
Okay, also die grundsätzliche Entscheidung steht im Grunde schon fest durch diesen Proporz.
Genau.
Gibt es denn von den im Stadtparlament vertretenen Parteien eine oder mehrere, die da eher gespalten oder vielleicht sogar kontra sind?
Ich sag mal so, die Grünen sind strikt pro Preußen, pro Barock, pro Wiederaufbau. Die SPD trägt das grundlegend mit, ist, glaube ich, ideologisch nicht ganz so heißen Herzens dabei. CDU natürlich auch pro
Das muss ja nicht sein. Also,
naja.
Aus anderen Gründen können die auch dagegen sein.
Nee, die sind natürlich in diesem Fall aus anderen Gründen dafür. konsequent seit Jahren dagegen ist die andere, eine lokale Wählerinnengemeinschaft. Die Linkspartei ist, spielt eine interessante Rolle. Ideologisch ist sie dagegen. Praktisch macht sie aber immer wieder Zugeständnisse, um Teil, sag ich mal, des verantwortungsbewussten und verantwortungsbereiten Spektrums zu sein. Sie regiert Teile dieser der Baupolitik in Potsdam, sind ja auch Landesentscheidungen und so weiter. Sie regiert auf Landesebene mit der SPD. Also, sag ich mal, sie verkündet in der Regel groß Widerstand, um dann, sag ich mal, praktisch dann doch einzuknicken. So, das ist so.
Siehe auch Stadtschloss.
Genau, Stadtschloss. Stadtschloss.
Fand ich ganz jämmerlich, weil eine Mehrheit der Bevölkerung dagegen war.
Genau. Und
das Signal, was dann von oben kommt, wenn man denn also niemanden mehr hat, der das auch vertritt, dann geht man auch nicht mehr auf die Straße und sagt, ja, ist da eh entschieden.
Oder gerade. Ja, aber oder gerade.
Oh, also dazu gehört aber,
eine
gedankliche Wende.
Ja, aber ich glaube, diese Geschichte des Protestes und dass sich nicht auf die Entscheidung, sag ich mal, von Parteien oder so Großstrukturen verlassend, haben wir ja in Potsdam an der Frage. Also weil, und sag mal, der Widerstand an der Frage ist ja halt irgendwie ein kontinuierlicher seit 25 Jahren und das ist jetzt halt wieder eine Etappe mehr.
So, okay, das würde aber auch gedanklich eine Distanz zur Parlamentarischen Republik voraussetzen, dass man nicht sagt, ich habe die doch gewählt oder die anderen, ist doch demokratisch alles.
Also
muss ich dem gehorchen.
Die Distanz ist bestimmt bei einer ganzen Reihe von Leuten da, aber nicht unbedingt. Also das ist ganz oft Leute, die auch sonst alles mittragen, die dann an einer Stelle individuell empört sind. Das muss ja politische Entscheidungen, politisches Aktivwerden beruht ja bei in der Regel nicht unbedingt darauf, dass man vorher eine konsistente Analyse und sich ein konsistentes Weltbild gebaut hat, sondern die meisten Menschen sind und denken ja durchaus widersprüchlich und das
hier Stuttgart, Bahnhof und so.
Ja, also
obwohl genau. Auch da hatte man dann die Erklärung, warum hat denn unser guter Staat das gemacht? Denn war diese Erklärung dann doch ziemlich falsch. Also, aber egal. Haben wir viel erfahren? Man sollte auf alle Fälle mobilisieren, Öffentlichkeit herstellen zur Frage, wenn man da noch was dran drehen will und das zumindest zum Anlass nehmen.
Ja, an jeder
Morgen.
Morgen zum.
Kann man da hingehen?
Ja, klar, der Bauausschuss tagt offen.
Wann?
Meines Erachtens entweder 17 oder 19 Uhr kann man mal auf www.potsdam.de, muss man mal gucken, Stadtverordnetenversammlung. Und dann stehen da die Termine und da stehen auch die Termine der Ausschüsse und dann steht da irgendwie auch Raumnummer und unter Stadtverordnetenversammlung online. Können wir mal gucken und dann stehen da.
Kann man doch Eingaben reingeben, Protest schreiben?
Ja, kann man ja hingehen und zeigen, was man davon hält. Mhm. Und das sollte man dann an möglichst vielen Stellen tun und.
Achso, habe ich vorhin vergessen. Die andere, die ist aber.
Genau.
Dagegen.
Genau, der hatte ich ja gesagt, irgendwie die andere ist.
Okay. Gut. Genau. Hannes, hat mich gefreut und ich hoffe, dich mal wieder hier zu hören.
Ich freue mich
auch. Das ist immer ein großes, produktives Miteinander. Gut. Hannes, okay. Ich bedanke mich und
tschüss. Schönen Abend noch. Ciao.